Deutschlandfunk, Information und Musik.
Übermorgen, da ist Tag der Demokratie. Die UN hat 2007 den Tag ausgerufen, um daran zu erinnern, dass es immer noch genug undemokratische, antidemokratische Regime in der Welt gibt. Vor 2 Jahren, da hat das Buch von Daniel Sieblatt und Steven Levitsky, Wie Demokratien sterben, uns gezeigt, dass die Gefahr durchaus weniger von außen als vielleicht von innen für die Demokratie kommt. Mit demokratischen Mitteln lassen sich die Verfahren, die Institutionen der Demokratie durchaus bekämpfen. Ich habe darüber mit Jürgen Mahnemann gesprochen. Er ist Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Sein jüngstes Buch heißt Demokratie und Emotion. Und zuerst habe ich ihn gefragt, erleben wir nicht gerade wie Illiberale gegen Liberale, direkte gegen repräsentative Demokratie antreten, durchaus auch feindlich und selbstverständliches, fragwürdig, fragil geworden ist?
Ja, was wir gegenwärtig wahrnehmen und die Herausforderung der Demokratie besteht gegenwärtig darin, dass Menschen auf die Straße gehen und unter dem Deckmantel der Demokratie an der Zerstörung der Demokratie arbeiten, angetrieben von Verschwörungsideologen, die, das heißt, man nutzt demokratische Praktiken, um Demokratie zu zerstören. Das zeigt sich, würde ich sagen, seit der Demonstration in Berlin. Bis dahin konnte man noch vielleicht hier und da den Eindruck haben, dass die Melange, die sich bei den sogenannten Hygienedemonstrationen zeigte, dass die auch eine gewisse Pluralität noch widerspiegelte. Aber seit Berlin wissen wir, dass diese Melange nicht mehr eine Buntheit, eine Pluralität widerspiegelt, sondern dass hier verschiedene Gruppierungen zunehmend zu einem Kollektiv, zu einer Masse zu verschmelzen drohen. Und das macht sich dadurch deutlich, dass beispielsweise die Phrase "Wir sind das Volk" in einer Form gerufen wird, dass alle anderen, die nicht dort auf der Straße stehen, nicht zu diesem Volk gehören. Wir sind das Volk, ihr seid es nicht. Das heißt, alle anderen werden entrechtet. Und dann beginnt sich plötzlich hier diese Bewegung zu einer Masse zu werden. Und das, was eine demokratische Bewegung auszeichnet, ist, dass in dieser Bewegung nicht Menschen zu einer Masse werden, sondern eine Menge bilden, nicht ihre Individualität verlieren. Und das untergräbt die Demokratie. Und hinzu kommt natürlich noch die Emotionalisierung. Diese Proteste sind ja hoch emotionalisiert und durch Zorn vor allen Dingen angetrieben. Und Zorn drückt sich hier als ein in Rachsucht aus. Wenn man sich die Schilder beobachtet, hochgehalten wurden, beispielsweise Merkel und Drosten in Häftlingskleidung, hier artikuliert sich ein Zorn als Rachsucht. Es gibt natürlich auch eine demokratische Form von Zorn, der sich artikulieren kann. Das ist das, was Martha Nussbaum mal genannt hat, den Zorn des Übergangs. Diese Form, natürlich darf man zornig sein und muss auf bestimmte Zustände zornig sein. Aber dieser Zorn hat dann reale Gründe und er ist auf Zukunft ausgerichtet und will diesen Zorn überwinden. Es ist ein Zorn des Übergangs.
Sie schneiden damit den Kern auch eines Ihrer jüngsten Bücher an über Demokratie und Emotion. Und ich glaube, wenn ich Sie in dem Punkt richtig verstanden habe, sagen Sie, in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, wenn wir die Demokratie als eine Gesellschaft der Gleichberechtigten verstehen, dürfe man gegenwärtig auf Phänomene der Überhitzung nicht umgekehrt mit Unterkühlung reagieren, richtig?
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe in den letzten Jahren die Situation so wahrgenommen, dass immer mehr Bürgerinnen den Eindruck haben, dass Politikerinnen nicht mehr hören auf das, was sie bewegt. Das heißt, wir hatten hier eine Kältetendenz, haben wir in den demokratischen Institutionen erlebt, was auch vielfach daran liegt, ich meine, ich muss das jetzt so holzschnittartig zusammenfassen, dass Regierungspolitiker und Regierungspolitikerinnen oft so den Eindruck vermittelt haben, sie regieren den Staat und die Gesellschaft wie Manager ein Unternehmen regieren und am Ende wollen sie an ihrer Bilanz gemessen werden und wir Bürgerinnen sollen uns in der Zwischenzeit bitte aus Politik raushalten. Das heißt, diese Politik war sehr stark output-orientiert, aber nicht input-orientiert. Und so haben es unseren demokratischen Institutionen in meiner Wahrnehmung zunehmend der Atem abhanden gekommen. Das heißt, demokratische Institutionen können nur funktionieren, wenn wir Bürgerinnen kommunikative Energien in sie investieren. Und dazu bedarf es der Demokratie als Lebensform. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig darüber nachgedacht, was es heißt, Demokratie als Lebensform im alltäglichen Umgang zu praktizieren.
Höre ich da den Radikaldemokraten raus?
Da hören Sie den Radikaldemokraten heraus, der davon ausgeht, dass Demokratie ansetzt damit, dass Bürgerinnen im Alltag Demokratie in ihrem Alltagsleben praktizieren. Demokratie im Alltagsleben drückt sich dadurch aus, und das ist das Herz der Demokratie, dass wir an einer Straßenecke, wie John Dewey es gesagt hat, oder auf der Treppe im Wohnhaus mit Nachbarn, mit Bekannten, mit Fremden in kurze Gespräche verwickelt werden über tagespolitische Ereignisse und uns ständig darüber verständigen und da auch Formen praktizieren, dass wir dem anderen zuhören, dass wir ihn ausreden lassen, dass wir versuchen, Argumente auszutauschen, dass wir den anderen tolerieren. Demokratie lebt von einer demokratischen Kultur und die beinhaltet den Glauben an die Werthaftigkeit der Verschiedenheit. Und wenn uns diese Demokratie als Lebensform abhanden kommt, dann trocknen unsere Institutionen aus. Aber auch die Demokratie als Lebensform kann in bloße Routinen erstarren, wenn sie nicht auch immer wieder durch Ereignisse unterbrochen werden. Ereignisse heißt, dass plötzlich sich Gruppen, Menschen zu Wort melden, die empört sind, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Stimme überhaupt nicht mehr zählt, dass auf sie nicht mehr gehört wird. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir Demokratie durch demokratische Ereignisse, in denen Menschen, die anteillos sind oder das Gefühl haben, anteillos zu sein, sich mit ihrer Stimme zu Wort melden, das Wort ergreifen. Ja. Aber diese Wortergreifung, vielleicht darf ich den Satz noch dazu fügen, diese Wortergreifung ist nur dann demokratisch, wenn sie nicht im eigenen Leid stecken bleibt. Und nicht auch das Leid anderer wahrnimmt. Und wir haben hier bei den Hygienedemos das Problem, dass hier natürlich auch Menschen, nicht alle ja ideologisch verbohrt sind, die da hingehen, sondern dass Menschen auch hier empört ihr Leid zur Sprache bringen, aber in der Artikulation ihres eigenen Leids stecken bleiben und unsensibel werden gegenüber dem Leid der anderen und gleichzeitig noch mit der Artikulation ihres eigenen Leids den anderen entrechten, weil diese Artikulation mit Aggressionstrieben einhergeht.
Ich versuche eine Brücke zu schlagen aus dem ersten Teil unseres Gesprächs und würde sagen, vielleicht würde ich feuilletonistisch so zusammenfassen, was Sie beschrieben haben, ist ein Wir ohne ein Uns. Also die Verteidigung von Partikularinteressen gegen Gesamtgesellschaft. Jetzt möchte ich ganz gerne zum Schluss nochmal den Theologen in Ihnen zum Klingen bringen und die Frage stellen, aus welchen Quellen sich die normativen Grundlagen, etwas einfacher gesagt, die Gerechtigkeitsvorstellung einer Gesellschaft speisen, also der vorpolitische Raum. Sie haben zu Recht eben Dewey erwähnt, man könnte auch William James, ein anderer berühmter Pragmatist, sagen, der 1907 in seinem Buch über Pragmatismus auf der ersten Seite ein sehr schönes Beispiel hat. Er sagt, wichtiger für die Vermieterin ist es zu wissen, nicht ob der Mieter zahlungsfähig ist, sondern zu wissen, woran er glaubt. Also, was sind die Glaubensüberzeugungen der Bürger? Wenn ich jetzt den politischen Theologen Jürgen Mannemann frage, wie halte ich denn in der Demokratie oder unserer Demokratie, dem Grundgesetz, ja, ich werde jetzt sonntäglich, die Humanität wach, denn das Grundgesetz atmet von der ersten Stunde an ja das Würdeversprechen in Artikel 1, es setzt auf Kommunikation, Sie haben gesagt, auf Zuhören, es setzt auf Achtung, auf Minderheitenrechte und so weiter. Ja, wie kann ich dieses würdevolle, humane Antlitz wahren?
Ja, also Sie haben eigentlich schon in Ihrer Frage das zum Ausdruck gebracht, eigentlich es selbst beantwortet. Denn es geht um eine leidempfindliche Humanität. Wenn wir von Humanität sprechen, wenn wir von Menschenwürde als Wert sprechen, dann ist die gegründet die in einer leidempfindlichen Humanität. Und leidempfindliche Humanität heißt, ich bin dann human, wenn ich in Humanität falle. Das heißt, ich muss konfrontiert werden mit, wie Immanuel Levinas es gesagt hat, mit der Erfahrung des Antlitzes des anderen. Von Menschenwürde nur abstrakt zu wissen, hilft mir überhaupt nicht weiter, wenn ich nicht die Würde des anderen erfahren habe. Und die Würde des anderen erfahre ich dadurch, dass ich die Verletzlichkeit des anderen wahrnehme. Und in dem Moment, in dem ich die Verletzlichkeit des anderen wahrnehme, werde ich in eine Verantwortung hineingezogen für ihn und dann spüre ich seine Menschenwürde. Das ist das Vorpolitische.
Das sagt der Philosoph Jürgen Mahnemann, er leitet das Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover.